Morgen Gemeinde, ganz besonders seid ganz herzlich gegrüßt, ihr, die ihr euch taufen lasst. Das ist eine super tolle Entscheidung. Ganz herzlich auch sind die begrüßt natürlich, die im Internet zuschauen. Und ja, ich freue mich, dass auch so viele heute das erste Mal hier sind. Und auch ihr seid ganz, ganz herzlich von mir gegrüßt, von hier vorne. Ich freue mich, dass ihr diese Gelegenheit genutzt habt, einfach hier hinzukommen und ja, Teil unseres Gottesdienstes zu sein und ja, mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Das Thema steht hinter mir, ich hoffe ja, genau, das Thema steht hinter mir und ich denke, bietet sich an, ne, wenn man bei einer Taufe über Taufe spricht, weil vielleicht auch der eine oder andere auch gar nicht weiß, worum es geht. Und ich möchte euch so ein bisschen mitnehmen, einfach in die Geschichten hinein und stellt euch einfach mal vor, mitten in der Nacht würde es bei euch an der Tür klopfen oder klingeln. Ihr schlurft wahrscheinlich so schlaftrunken zur Tür, ja, macht dann so langsam auf und guckt mal da, wer da ist und steht da ein Typ vor der Tür und der will euch jede Menge Fragen stellen, mitten in der Nacht. Was würdet ihr machen? Vermutlich würdet ihr, genauso wie ich, vollkommen müde den anschauen und dann, weißt du was, komm morgen früh wieder, ich will jetzt nicht. Eine ähnliche Geschichte gibt es tatsächlich auch in der Bibel. Und zwar eine Geschichte über Jesus Christus. Und auch zu Jesus kommt ein Mann mitten in der Nacht. Jesus wird da wirklich mitten in der Nacht belästigt. Ich glaube, Jesus konnte man nicht belästigen. Aber Jesus reagiert da ganz anders. Er schickt diesen Mann nicht weg. Ich möchte gerne mit euch diesen Text lesen aus dem Johannesevangelium ab Vers 3. Da heißt es, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und Jesus entgegnete ihm, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann noch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Aber wie kann das geschehen, fragt Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht, entgegnet Jesus. Sind wir richtig? Ja. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Und dann heißt es im Vers 16 weiter, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Soweit unser Text. Und viele waren ja schon mal vielleicht bei Taufen dabei. Und die fragen sich jetzt einmal, Stefan, irgendwie doch falscher Text. Ja? Warum nimmst du diesen Text? Bei einer Taufe predigt man doch besser über die Geschichte vom Kämmerer aus Äthiopien oder über Jesu Taufe. Nikodemus. Trotzdem möchte ich euch einfach mitnehmen. Versucht mal so ein bisschen mit mir in die Geschichte einzutauchen. Wer war dieser Typ, der da mitten in der Nacht bei Jesus auftaucht? Nikodemus war ein Pharisäer. Er gehörte zu dieser streng religiösen Gruppe im Judentum. Und die waren so streng, dass sie sich nicht nur an den Tanach, das war eben das niedergeschriebene Gesetz von Mose, verpflichtet fühlten. Das war für sie nicht ausreichend. Sie fanden das erklärungs- und ergänzungsbedürftig. Die Pharisäer hatten hunderte von weiteren Vorschriften und auf deren Einhaltung achteten sie wirklich peinlichst. Gab es ganz skurrile Sachen. So durfte man am Sabbat nicht weit laufen. Ja, aber man durfte auf dem Wasser durfte man sich fortbewegen. Dann wurde auf das Kamel ein Polster mit Wasser gelegt, wo man sich dann draufsetzte. So konnte man natürlich diese Regel umgehen, dass man sich da nicht fortbewegte, sondern nur auf dem Wasser. Aber was eben immer wieder passiert ist, dass die Pharisäer bei den anderen viel enger und stärker darauf achteten, dass sie die Gesetze einhielten, als bei sich selbst. Und so ist, Jesus hat das dann oft aufgedeckt. Und so kommt es, dass wir als Christen, wenn wir heute Pharisäer hören, eigentlich immer an Heuchler denken. Das ist für uns ein Synonym geworden. Der Pharisäer, das ist der Heuchler. Aber bei den Juden ist das ganz anders. Für die Juden sind die Pharisäer hochgelehrte Leute. Das sind die Schriftgelehrten, hoch anerkannt und geachtet. Und Jesus spricht das hier auch aus. Er sagt ja zu dem Nikodemus: Du bist der Lehrer der Juden, der Lehrer Israels. Also wir müssen uns von diesem Bild lösen, dass der Pharisäer der Heuchler ist. Ja, es war dort ein wirklich wichtiger, aufrichtiger, ehrlicher Mann vor Jesus. Ein Schriftgelehrter, ein Lehrer. Er kannte die Gebote von Mose und er kannte Gott. Und dann fragt man sich doch, was will dieser Gelehrte bei diesem Wanderprediger Jesus mitten in der Nacht? Was taucht er bei Jesus mit dieser Frage auf? Frage. Welche Frage hat er eigentlich gestellt? Was wollte Nikodemus denn wissen? Dann gucken wir nochmal in den Text und da heißt es: Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Nikodemus hatte überhaupt nichts gefragt. Und doch gibt Jesus ihm eine Antwort auf diese nicht gestellte Frage. So etwas kann einfach nur Gott schenken. Ja, Gott kennt unser Innerstes so gut und er kennt unsere Menschen, er kennt seine Menschen, er kennt unsere Gedanken, er kennt unsere Herzen. Jesus wusste ganz genau, was Nikodemus bewegte. Und er weiß ganz genau, was dein Herz bewegt. Die Frage, die Nikodemus im Grunde gestellt hat, ist die: Wie kann ich die Königsherrschaft Gottes sehen? Oder ich sage das mal ganz einfach so in heutigem Deutsch, ganz platt ausgedrückt: Wie komme ich eigentlich in den Himmel? Das muss doch irgendwie gehen. Nikodemus wusste genau, dass er, soweit es ihm überhaupt möglich war, eigentlich alles dafür getan hat, dass er gerecht ist. Ja, dass er Gottes Gebote hält, dass er Gottes Geboten gerecht wird. In dieser Hoffnung, dass Gott über seinem Leben ausspricht: Du bist ein gerechter Mann. Er hielt sich an alle Vorschriften. Und doch war ganz tief in seinem Inneren war so eine Sehnsucht. Ganz tief in seinem Inneren war eine Unruhe, so eine Ungewissheit. Reicht das? Ist es genug, was ich tue? Bin ich gerecht vor Gott? Mache ich eigentlich alles richtig? Und das finden wir auch heute noch. Also ich denke, das wird auch viel von Volkskirchen. Ja, Menschen, die zu einer Kirche gehören, ohne eine richtige Beziehung zu Jesus. Die meinen, sie brauchen noch Amulette vielleicht dazu oder Aberglaube oder was auch immer, weil sie Sicherheit suchen. Weil sie danach suchen, dass sie diese Ruhe bekommen. Dieses tiefe innere Sehnen nach Frieden. Diese Gewissheit zu haben über die Zukunft, über das Leben nach dem Tod. Der Kirchenvater Augustin sagte mal 400 vor Christus ungefähr: Zu dir hin, zu Gott, zu dir hin sind wir geschaffen und unser Herz bleibt unruhig, bis es ruht, o Gott, in dir. Zu dir hin sind wir geschaffen. Und das, genau das ist das, was das Nikodemus gespürt hat. Ja, er wollte zu Gott und er hatte diese Sehnsucht nach Gott und er hat alles dafür getan, was ihm möglich war. Und doch fehlte ihm dieser Frieden tief in seinem Herzen. Nikodemus wollte jetzt wissen, wie das geht mit Gott. Wie läuft das? Wie kann man die Königsherrschaft Gottes sehen? Wie kann man Gewissheit über die Zukunft bekommen? Und weil ihm das keine Ruhe lässt, wagt er diesen Schritt zu Jesus hin. Und Jesus ist übrigens der Einzige, der überhaupt eine Antwort auf diese Frage geben kann. Jesus ist die Antwort auf alle Fragen dieser Welt. Jesus ist die Antwort auf alle Fragen in deinem Leben. Und dann kann dir aber auch passieren, wenn du wirklich mit deinen Fragen zu Jesus kommst, dann kann dir passieren, das, was dem Nikodemus passiert ist. Er kommt mit dieser Frage dahin und er kriegt eine Antwort von Jesus und plötzlich sind noch mehr Fragen da als vorher. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus sitzt wahrscheinlich da, schüttelt den Kopf, guckt Jesus an mit großen Augen und dann fragt er, noch einmal geboren? Zurück in den Mutterleib? Geht doch nicht. Jesus, was erzählst du mir da? Und diese Situation ist so typisch, die finden wir ganz oft in der Bibel und ich habe sie oft in meinem eigenen Leben erlebt. Auf der einen Seite haben wir den menschlichen Verstand, mit all dem, was wir begreifen können, mit all unserer Wissenschaft, mit all dem, was wir hören und lernen und was Wissenschaftler herausfinden. Und auf der anderen Seite haben wir göttliche Weisheit in ihrer Vollkommenheit. Der, der alles gemacht hat, weiß alles. Ich sage immer, die Gebrauchsanleitung, wenn du einen Mercedes fahren würdest, die Gebrauchsanleitung für deinen Mercedes, die schreibt Mercedes am besten und nicht BMW. Ja? Derjenige, der uns gemacht hat, der weiß am besten, wie es uns geht. Und der hat die besten Antworten für uns. Und er hat den größten Verstand und die größte Weisheit. Wir denken einfach in unseren Dimensionen. Wir sind wirklich so beschränkt von Zeit und Raum. Und wir verstehen Gott so oft nicht. Und das Tolle ist, dass Gott eben nicht dieser ferne Gott bleibt, wie wir ihn aus so vielen Religionen kennen. Gott ist nicht weit weg und nicht verständlich und wir müssen irgendwas tun und uns anstrengen, damit wir ihn verstehen. Nein, Gott gibt uns seinen Willen und seinen Plan, menschengerecht, so dass er da oben reinpasst und von unserem Hirn aus in unser Herz rutschen kann. Für uns verständlich, von Neuem geboren. Aber was soll das, von Neuem geboren? Wenn eine Kuh Nachwuchs bekommt, dann ist das ein Kälbchen. Und wenn ein Schwein Nachwuchs bekommt, das Schwein, da ist das Schwein, wenn ein Schwein Nachwuchs bekommt, dann ist das natürlich ein Ferkel. Und wenn ein Mensch Nachwuchs bekommt, dann ist das ein Mensch aus Fleisch und Blut. Aber genau dieser Mensch aus Fleisch und Blut kann das Reich Gottes, die heilige Gegenwart Gottes, einfach nicht betreten. Das geht nicht, weil der Mensch durch Sünde verunreinigt ist. Gott ist so heilig, wir würden in seiner Gegenwart einfach verdampfen. Wir würden tot zu Boden fallen. Wir lesen in Galater 5 ab Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich es vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und wenn wir ehrlich sind, irgendwo da drin finden wir uns alle. Und wenn wir in die Welt um uns herum gucken, die wir so gerne als Vorbild nehmen oder als Beispiel nehmen, wenn wir Christen sind und sagen, ja, guckt euch das an, wie schrecklich das alles ist, dann ist das da natürlich noch viel, viel mehr. Ja, kein Tag ohne Krieg. Und gerade jetzt, wo wir das so erleben, wie viele vor Waffen fliehen, wie viele vor Terror fliehen, ja, weil sie ein Stückchen Frieden haben möchten, dann sehen wir, dass Zank und Zwistigkeiten und Niedertracht ein Teil dieser Welt ist, die gefallen ist. Aber das Fleisch, dem diese Dinge zugesprochen werden, das ist der Teil von uns, der von der Sünde befallen ist. Es ist der Teil, der sterben muss, weil wir Gott verlassen haben. Deswegen müssen wir sterben. Es ist der Teil, der, weil er verdorben ist, einfach nicht mit in die Ewigkeit hinein kann. Und ich kann euch nur sagen, ich bin dankbar, dass dieses olle Stück Fleisch auf meinen Knochen ja, nicht mit in den Himmel nehmen muss. Dass es da was Neues, was richtig Gesundes gibt, was Ewigkeitswert hat. Das heißt aber, wenn wir davon reden, dass wir von einem Menschen, nämlich von unserer Mutter, aus Fleisch und Blut geboren worden sind, dann wissen wir, dass dieses Ergebnis, was dabei rausgekommen ist, dieses Wesen aus Fleisch und Blut, ein Wesen ist, das der Sünde verfallen ist. Und da können wir das noch so schön reden, da kann uns der Humanismus noch so oft reinreden, dass der Mensch in der Lage ist, gut zu sein. Die Bibel sagt uns was ganz anderes. Der Mensch ist böse von Kindesbeinen an. Und ich kann nur immer sagen, wer Kinder hat, wird feststellen, ich brauche meinen Kindern nicht beizubringen, wie man zankt und wie man sich schlägt, wie man lügt, ja, wie man dem anderen das Förmchen wegnimmt oder die Sandburg kaputt macht. Das können Kinder ganz von alleine. Das Böse in ihnen ist das, was der Teufel in diese Welt hineingebracht hat. Und genau dieses Wesen, was nicht in den Himmel hinein kann, das bin ich und das bist du. Wir sind schlichtweg nicht geeignet für Gottes Reich als normaler Mensch. Und wenn wir jetzt aufhören würden, dann müssten wir sagen, und jetzt? Das wäre eine traurige Botschaft. Ich sage immer, das Evangelium, die gute Botschaft, ist deswegen eine gute Botschaft, weil es ja auch die schlechte Botschaft gibt, nämlich die, dass der Mensch verdorben ist und nicht in den Himmel kann. Aber die gute Botschaft ist die, dass Gott gar nicht so ist. Gott ist überhaupt nicht derjenige, der da oben im Himmel sitzt und sich darüber freut, dass wir versagen und dachte, wieder einer, wird nichts. Sondern Gott ist der, der uns bei sich haben will. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist Evangelium, das ist eine Wahnsinnsbotschaft. Und deswegen ermöglicht Gott eine Neugeburt durch den Geist. Eine Neugeburt zu einer geistlichen, für Gottes Reich geeigneten Kreatur. Das Fleischliche, das funktioniert nicht, aber das Geistliche, das kann in Gottes Reich hinein. Ja, aber was hat das alles mit Taufe zu tun? Matthäus 28, Vers 19 heißt es, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das, was wir heute machen werden. Das, was wir nachher erleben. In Markus 16, Vers 16 heißt es, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Das ist die schlechte Nachricht. Die hintere Hälfte. Jesus hat die Taufe angeordnet. Die Taufe ist nicht notwendig, um gerettet zu werden. Da müssen wir uns im Klaren drüber sein. Der Schächer am Kreuz hätte nie mit Jesus ins Paradies kommen können. War nichts mit Taufen. Und doch dürfen wir nicht so tun, als wäre die Taufe nicht wichtig. Die Taufe gehört dazu, wenn man ein Kind Gottes wird. Wenn man in die Königsherrschaft Gottes hineinkommt, gehört die Taufe dazu. Jesus hat das so angeordnet. Und wenn wir uns die Symbolik der Taufe anschauen, dann verstehen wir nämlich auch den Zusammenhang mit der Geschichte vom Nikodemus. In Römer 6, die Verse 3 bis 4 heißt es, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Halleluja, kann man echt nicht anders sagen. Wir sind mit Christus neu geworden. Und Paulus lehrt uns, dass wir mit Christus gestorben sind. Begraben und auferstanden. Und wenn wir uns diese Taufpraxis angucken, wir taufen nicht, wie wir das vielleicht von der Kirche, von den Kindertaufen kennen, ja, wo das Kind so ein bisschen Wasser auf den Kopf geträufelt bekommt, sondern wir taufen in diesem Becken, wo ich nicht reinfallen möchte, weil das ist doch recht tief, durch Untertauchen. Baptizio, wir haben es eben gelesen, Baptism, Taufe, Baptizio, das griechische Wort, bedeutet untertauchen, versenken. Und so stellen wir ganz schnell fest, wenn die gleich da unten in diesem Becken sind, dass man die relativ schnell wieder da rausholen muss. Warum? Unterm Wasser ist schlecht atmen. Ich weiß nicht, wer das mal versucht hat. Also mir ist da als Kind mal sowas passiert im Freibad. Das ist eigentlich mega peinlich. Aber als Kind probiert man ja alle möglichen Dinge aus. Ja? Und so habe ich als Nichtschwimmer mal versucht, wie das ist, wenn man Schwimmflügel an den Füßen hat. Also ich habe ganz nett gerudert, ja, weil unter Wasser ist schlecht atmen. Glaubt mir. Wenn wir aus dem Wasser herausgehoben, heißt das heraus aus dem ewigen Tod in der Hölle, hinein in das ewige neue Leben mit Jesus. Ja, dann werden wir auch auferstehen zum ewigen Leben. Aber ohne dieses Nikodemus-Erlebnis, ohne diese Umkehr zu Gott, ohne die Wiedergeburt, geht das nicht. Und so möchte ich jetzt doch nochmal auf den Kämmerer kommen. Also für alle, die auf die Predigt über den Kämmerer aus Äthiopien gewartet haben. Da heißt es in der Apostelgeschichte 8, Vers 36 und 37, als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, vielleicht nochmal ganz kurz, der Äthiopier, der Kämmerer, war ein wichtiger Staatsmann und er fuhr so mit seiner Kutsche durch die Gegend und las in den damaligen Schriften. Und der Philippus kommt dazu, von Gott dahin geschickt und erklärt ihm dann die Schrift. Und als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, sagt der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und Philippus sagte, wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Ja, antwortet der Äthiopier, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wenn ein Menschen diese Freude erfüllt, Jesus Christus als Gottes Sohn erkannt zu haben, ihn als seinen persönlichen Retter angenommen zu haben, ewiges Leben bekommen zu haben, dann sind auf einmal alle theologischen Fragen und Diskussionen über Taufe eigentlich hinfällig und unwichtig. Warum? Weil das Herz erfüllt ist. Man will Gott gegenüber Gehorsam zeigen und in der Taufe bekennen vor der sichtbaren, wie hier, und der unsichtbaren Welt, die um uns herum ist, ich bin mit Jesus Christus wegen meiner Sünden gestorben. Ich bin mit ihm begraben worden und ich werde mit ihm auferstehen zum ewigen Leben. Und so ist die Taufe ein ganz wichtiger Schritt. Oft der erste Schritt. Ein grundlegender Schritt in unserem neuen Leben. Wir starten durch mit dem Jesusbekennen. Aber ich bekenne doch Jesus, sagt vielleicht der eine oder andere, der vielleicht nicht getauft ist. Aber sprech mit denen, die getauft worden sind, die vielleicht lange gewartet haben. Und du wirst merken, es ist ein richtiges Durchstarten. Da geht richtig die Post ab, wenn du das einmal bekannt hast. Weil nämlich auch die unsichtbare Welt zuguckt. Die sieht, da bekennt einer Jesus Christus. Und Jesus Christus ist Sieger und Herr. Und dieses Leben ist für die Ewigkeit gerettet. Wer einmal getauft ist, dem fällt es leichter, anderen gegenüber seinen Glauben zu bekennen. Aber dieses Bekenntnis ist nicht einseitig und das finde ich toll. Ja, wenn ich mit Menschen über Glauben spreche, dann sage ich ganz oft, weißt du, es geht im Glauben nicht um Religion. Religion ist der Versuch des Menschen, zu Gott zu kommen. Gott ist zu uns gekommen. Es geht um eine Beziehung. Gott bekennt sich zu mir. Jesus sagt in Matthäus 10, 32, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Dann wird sich Gott selbst zu uns bekennen. Er bezieht Stellung. Jesus zu bekennen, ist eine ganz tolle Geschichte. Und zu Jesus bekannte sich Gott auch, und zwar mit den Worten, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Das war, als Jesus getauft wurde. Und auch zu denen, die sich heute oder schon vorher haben taufen lassen, bekennt sich Gott als ganz persönlicher Vater. Gott ist nicht der ferne Gott, er ist der Vater, der euch liebt. Und ich wünsche euch allen, und besonders euch natürlich, dass ihr in der Kraft des Heiligen Geistes Jesus bekennt. Und warum? Weil die Bibel uns sagt, dass euer Kenntnis von Zeichen und Wundern begleitet werden wird. Ihr werdet Dinge erleben, die es in dieser Welt nicht gibt. Jesus verspricht das selbst in Markus Kapitel 16, die Verse 17 und 18. Und da heißt es, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was ist mit dir? Weil die beste gute Botschaft, das beste tolle Wort aus der Bibel, nutzt dir überhaupt nichts, wenn du die Buchstaben liest und es nicht an dich heranlässt. Wenn du Jesus als Herrn und Heiland schon angenommen hast, dann ist das eine ganz tolle Geschichte. Aber wenn du nicht getauft bist, dann solltest du dich einfach fragen, warum nicht? Die ganze Diskussion, ob du als Kind getauft bist oder ob die Kindestaufe das Richtige ist oder ob die biblisch ist, die ganze Diskussion darum, die Luther auch mal angezettelt hatte, das ist eine Wiedertaufe, wenn du jetzt nochmal getauft wirst. Die ganze Diskussion um die Notwendigkeit der Taufe oder die Dinge, die damit vielleicht einhergehen sollen, ob du damit zur Gemeinde gehörst oder nicht oder was auch immer, vielleicht richte ich das einfach alles nur auf. Vielleicht hast du oft schon gesagt, oh, das geht mir auf den Keks, lass mich in Ruhe. Da habe ich schon so oft Stellung zu bezogen. Irgendwie brauchst du das ganze Theater nicht. Vielleicht hast du auch überhaupt keine Lust auf Taufe. Keine Lust, hier vorne zu stehen oder vielleicht bei der nächsten Taufe am See vor all den Leuten. Nee, das ist nicht deins. Dann möchte ich dir einfach Mut machen, dass du jetzt den Entschluss fasst, dich taufen zu lassen. Weil Jesus das verlangt, dass du so wie der Kämmerer, dass du zu dir sagst, was hindert mich eigentlich, getauft zu werden? Taufe ist ein Gehorsamsschritt, den du tun solltest. Wenn Jesus zu dir spricht und sagt, mach es, dann zöger nicht. Geh nach dem Gottesdienst zu den Ältesten, sag hier beim nächsten Mal, ich will dabei sein, ich will getauft werden. Dieser Gehorsamsschritt, das ist der beste nächste Schritt, den du in deinem Glaubensleben tun kannst, wenn du es noch nicht getan hast. Er wird dich nach vorne katapultieren, er wird dein Leben nach vorne bringen, er wird dein Zeugnis in Sphären hinein katapultieren, die du vorher nicht gekannt hast. Und glaub mir, derjenige, der am meisten dabei gewinnt, das bist du selbst. Das tust du nicht für andere. Das tust du nicht für die Ältesten, nicht für mich als Prediger, nicht für irgendjemanden hier. Das tust du für dich und das tust du für Jesus. Aber vielleicht sitzt du ja auch heute Morgen hier, so wie der Nikodemus. Und dann fragst du dich und sagst, so richtig Frieden im Herzen, den habe ich nicht. Ich habe diese Sehnsucht zu Gott hin, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die gefüllt ist. Möchtest du diesen Frieden im Herzen haben? Möchtest du frei sein von Sünde? Möchtest du dir sicher sein, dass du die Ewigkeit mit Jesus im Himmel verbringst? Dich nicht mehr abmühen, dich nicht mehr anstrengen, nicht mehr diese Zweifel haben? Dann gibt es nur eine Möglichkeit. Dann solltest du jetzt wirklich diesen Schritt deines Lebens tun und Jesus als deinen Retter annehmen. So wie dieser Kämmerer, der erkannt hat, und wie so viele und auch unsere Täuflinge hier gesehen haben, Jesus Christus ist der Einzige, der die Fragen deines Lebens beantwortet und der dir diesen Frieden und diese Freude schenken kann und diese Freiheit schenken kann, die er auf Golgatha erkauft hat. Zöger nicht, nimm Jesus an, lass ihn in dein Leben hinein. Und wenn du das für dich heute Morgen festmachen möchtest, dann komm auch nachher, nach dem Gottesdienst, komm nach vorne zu den Ältesten, lass mit dir beten, mach das fest oder geh hinten an den Infopoint. Hol dir eine Bibel ab, das Wort Gottes, das so lebendig ist. Das Wort Gottes, das Brot des Lebens, wir haben es heute Morgen gehört, das Brot des Lebens, das dich satt macht. Du musst nicht mehr dem Leben hinterherlaufen. dieses Leben und dieser Welt, was nicht zu bieten hat, weil Jesus ist das Leben. Und er gibt es, er hat es umsonst für dich gegeben und du kannst es haben, wenn du es haben möchtest. Und ich wünsche euch das, dass ihr das erlebt, wie einzigartig dieser Jesus ist. Und ich wünsche euch, Täuflinge, das ganz besonders, dass ihr Riesenschritte mit ihm macht. Dass ihr Licht und Salz seid für diese Erde, dass ihr brennt für Jesus, dass ihr sein Reich baut und dass die Menschen an euch sehen, wer Jesus ist. Amen.